wie sie sich in unseren Tagen so oder ähnlich abgespielt haben könnte. Ähnlichkeiten mit existierenden Personen oder Institutionen sind natürlich rein zufällig. Stellen wir uns einmal vor, ein Bankdirektor, nennen wir ihn zum Beispiel Dr. Müller, macht riskante, aber erfolgversprechende Geschäfte im Umfang von einigen Milliarden Euro. Außerdem muss man wissen, dass er im Erfolgsfall mit einer Millionenbonuszahlung an einem Erfolg beteiligt ist. Wie es kommt, er verspekuliert sich. Seiner Bank droht die Zahlungsunfähigkeit, die Spareinlagen seiner Kunden sind gefährdet und die Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter. Wie sollte ich ahnen, dass sich diese Aktienkurse derart unvorhergesehen entwickeln? Bisher konnte man mit diesen Geschäften immer sehr viel Rendite erzielen. Mich trifft keine Schuld an diesem Desaster. Andere Banken haben mir faule Papiere verkauft und mich mit hineingezogen. Der Staat muss mir helfen, ist er sich sicher. Zu diesem ehrenwerten Dr. Müller kommt in jenen Tagen eine junge Familie, nennen wir sie Meier. Er hat sie einbestellen lassen, da die Meier seit 3 Monaten ihre Raten für ihr Einfamilienhäuschen nicht zahlen konnten. Der Mann ist unverschuldet arbeitslos geworden, die Frau mit dem 3. Kind schwanger. Wenn Sie nicht innerhalb der nächsten 4 Wochen Ihre Zahlungen wieder aufnehmen, lasse ich zwangsvollstrecken. Wenn man ein Haus baut, muss man Rücklagen bilden und Risiken absichern. Es ist schließlich nicht meine Schuld, dass Sie arbeitslos sind. Und wer ständig Kinder in die Welt setzt, braucht sich auch nicht zu beschweren. Bitte, Herr Direktor Müller, seien Sie gnädig. Wir wollen ja zahlen, aber wir können im Moment nicht. Geben Sie uns bitte einen Aufschub oder einen neuen Kredit in Höhe von 10.000 Euro. Dann können wir bis zur nächsten Zahlung der Eigenheimzulage und bis zu einem neuen Job für meinen Mann durchhalten und wieder auf die Beine kommen, bittet Frau Meier. Bis vor einiger Zeit hätte ich gesagt, das ist doch ganz klar, wie das ausgeht. Direktor Müller wird entlassen, die Bank wird von einem Insolvenzverwalter saniert, die Meiers erhalten Hilfe. Tatsächlich sieht es oft und gerade auch in der aktuellen Finanzkrise anders aus. Die Bank von Direktor Müller wird durch den Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, uns auch als Bankenrettungsfonds bekannt, gestützt, da man zu Recht Angst vor einem Dominoeffekt hat, wie wir ihn hier angedeutet sehen. Andere Banken könnten mit zusammenbrechen und damit das gesamte Finanzsystem. Direktor Müller bekommt weiterhin sein hohes Gehalt und einen Teil seines Bonus, auch wenn sich herausgestellt hat, dass er die Regeln des Risikomanagements nicht ernst genug genommen hat. Den Meiers hingegen wird ihr Häuschen weggenommen. Aus der Traum. Gut mögt ihr sagen, so ist halt die Welt. Da sagt er uns nichts Neues. Wir als Christen sind zum Glück anders. Aber vielleicht hat uns dies ja dennoch etwas zu sagen. Zunächst an meine Frage an euch, aber nur an die, die im ersten Gottesdienst noch nicht da waren. Über welchen Text aus der Bibel werde ich jetzt gleich predigen? Wer hat eine Idee, ja?
Ich kenne den genauen Namen nicht, aber von dem Schuldner, der
ja? Das Gleichnis vom Scheichsknecht. Oder vom unbarmherzigen Knecht. Jetzt mache ich mal wieder Vorlesung. Dafür gibt es eine Belohnung. Ich weiß nicht, ob ich bis hinten hinkomme. Achtung. Fast. Langjährige Übung hat aber trotzdem nicht ganz geklappt. Ja, es ist aber auch gar nicht so lustig, das Beispiel. Deswegen wollen wir jetzt wieder ernst werden. Das Gleichnis vom Schalksknecht oder vom unbarmherzigen Knecht, Matthäus 18, Vers 21 bis 35, das ist ein Bild von Rembrandt zu diesem Thema. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach: Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht an jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Der Text spricht mich als Wirtschaftswissenschaftler an, weil es darin um Zahlen und um Zahlungen geht. Darunter kann ich mir etwas vorstellen. Aber es spricht mich eigentlich noch viel mehr an, weil es um Vergebung geht, ein Thema, was mich schon lange beschäftigt und mir viel zu sagen hat. Ich möchte versuchen, diese Aspekte, die mir hier wichtig geworden sind, herauszuarbeiten. Ja, hier ist von zwei Schuldnern die Rede. Beide haben Schulden, jedoch in sehr unterschiedlicher Höhe. Der erste Schuldner, er entspricht unserem Direktor Müller, wird als Knecht des Königs bezeichnet. Dieser Begriff wurde in der antiken Zeit für hohe Beamte des Königs verwendet. Es handelt sich also offensichtlich um einen Angestellten im Staatsdienst, so wie auch mich, vielleicht einen Provinzverwalter, der die Eintreibung der Steuern in einem großen Gebiet zu verantworten hatte und im Gegensatz zu heute persönlich dafür haftete. Vielleicht dachte Jesus sogar an Quirinius oder Quirinius, wie wir ihn nennen, den römischen Statthalter in der Provinz Syrien, der zur Zeit der Geburt Jesu eine Volkszählung machte, um genau Steuerlisten zu erstellen, um all dieses viele Geld einzutreiben. Ein solcher Statthalter musste enorme Summen eintreiben und in Rom abliefern. Aus irgendwelchen hier nicht benannten Gründen konnte der Provinzverwalter diese Zahlungen nicht leisten. Vielleicht hatte er ja, wie Direktor Müller, in riskante Geschäfte investiert und das Geld so verspielt. Oder er hatte sich wie ein Diktator aufgeführt und das Geld des Volkes verprasst. Oder er hatte seine Aufgabe nicht wahrgenommen und einfach versäumt, die Steuern einzutreiben. Wie auch immer, es wird eine riesige, ihm persönlich angelastete Schuldsumme von 10.000 Talern genannt. Jetzt ist es natürlich interessant herauszufinden, um wie viel Geld es sich dabei handelt. In heutiger Währung, in heutiger Kaufkraft. Wie viel wird es etwa sein? Hat irgendjemand eine Vorstellung davon, wie viel 10.000 Talente heute sind? 10.000 Talente Silber. Wer möchte schätzen? Es gibt noch mehr Gummibärchen. Bitte?
Eine Million.
Wer bietet mehr? Wer bietet weniger? 500 Euro. Millionen. Okay. Gut. Schauen wir mal. Ich habe versucht herauszufinden, was das wirklich wert ist. Und bin dabei auf Folgendes gestoßen. Ich dachte, das teile ich euch mal mit, das ist ganz interessant. In damaliger Zeit war das Talent eine Währungseinheit, die sich aus einem Gewichtsmaß entwickelt hatte. Und zwar entsprach ein Talent dem Gewicht des Wassers in einer Amphore, je nach Region zwischen 20 und 36 Kilo. Bei den Römern nannte man das Maß auch gleich Amphora, das waren 26 Liter. Damit wir einfacher rechnen können, gehen wir von 30 Kilogramm pro Talent aus. Als Währungseinheit bezog sich ein Talent zumeist auf Silber, konnte aber auch auf Gold oder Kupfer bezogen sein, wie wir in den Berichten zum Tempelbau lesen können. Ein Talent waren also ungefähr 30 Kilogramm Silber. Die Schuldsumme von 10.000 Talenten entsprachen, einfacher Dreisatz, damit 300.000 Kilo oder 300 Tonnen Silber. Damit könnte man mit Sicherheit hier diesen Gottesdienstraum füllen. Bei einem Kilopreis für Silber von knapp 300 Euro pro Kilo, 300.000 Euro pro Tonne, ergibt sich für diesen riesigen Silberberg ein heutiger Wert von ca. 90 Millionen Euro. Also liegen wir schon in der Region, aber nicht zu früh freuen. In damaliger Zeit war die Summe in Bezug auf ihre Kaufkraft allerdings noch viel unfassbarer. Marcus Licinius Crassus, der als reichster Römer zur Zeit von Julius Caesar galt, also der Bill Gates der Antike, hat am Ende seines Lebens ein Vermögen von 7.100 Talenten. Für ein Talent, also 30 Kilogramm Silber, konnte man ein gutes Segelschiff oder 20 Sklaven kaufen, für 10.000 Talente also eine Armee von 200.000 Sklaven. Weiter in der Ökonomie. Ein Talent entsprach ca. 10.000 Denaren der damals üblichen Münzeinheit, hier einmal eine abgebildet in der Mitte. Da ein Arbeiter am Tag durchschnittlich einen Denar erhielt, das lesen wir in Matthäus 20 im Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, musste er mehr als 27 Jahre ohne Urlaub für ein Talent schuften, ziemlich genau 10.000 Tage. In der damaligen Zeit dürfte das der durchschnittlichen Länge eines Arbeitslebens aufgrund der geringeren Lebenserwartung in etwa entsprochen haben. Somit stehen die genannten 10.000 Talente beziehungsweise 100 Millionen Denare, 1 zu 10.000, für den Lebenslohn von ungefähr 10.000 Arbeitern. Wenn wir das in das heutige Lohnniveau übertragen, kommen wir grob geschätzt auf einen Betrag von 8 Milliarden Euro Kaufkraft an dieser Stelle. Von solch unfassbaren Summen sprechen wir ja auch gerade, wenn es darum geht, irgendwelche Banken zu retten. Ich denke mal, der Alrik war am nächsten dran. Gut gefangen. Okay. Übertragen wir nun diese Summe, diese unfassbare Summe in den Gedankengang des Gleichnisses zurück, so ist hier schlicht und ergreifend von einem Schuldbetrag die Rede, den der Schuldner niemals wird aufbringen können. Er wird zum König gebracht, der gerade dabei ist, mit all seinen Knechten die Jahresabrechnung zu machen, die Bücher und Bilanzen zu prüfen. Aus der Formulierung im Urtext ist bei dem beschriebenen Knecht an eine zwangsweise Vorführung aus der Untersuchungshaft zu denken. Man hatte wohl schon den Verdacht, dass die Bücher nicht stimmten, beziehungsweise es waren einfach die erwarteten Zahlungen nicht eingegangen. Er erweist sich als vollkommen zahlungsunfähig. Er muss seinen Offenbarungseid leisten. Wie auch heute wird nach verwertbarem Vermögen gesucht. Der Gerichtsvollzieher soll den Kuckuck auf seinen gesamten Besitz kleben und alles verwerten. Aber dies reicht bei weitem nicht. Außerdem sollen er und seine Familie in die Sklaverei verkauft werden. Man klebt also auch ihnen selbst den Kuckuck auf. Dies war im Altertum durchaus üblich, den Juden allerdings im Normalfall verboten. Jesus siedelt das Gleichnis also offensichtlich in einem heidnischen Staat wie dem Römischen Reich oder Ägypten an, wo diese Versklavung von Schuldnern gang und gäbe war. Im ökonomischen Sinn war das Verkaufen der Familie nicht wirklich lohnend, brachte nicht viel von der Schuld zurück. Man konnte allenfalls 500 Denare pro Person erzielen. Diese Aktion ist eher Ausdruck des unermesslichen königlichen Zorns. Er hat dem Schuldner vertraut, ihm einen großen Teil seines Vermögens anvertraut und alles ist weg. Wie würden wir reagieren? Der hoffnungslos überschuldete Knecht sieht alle seine Fälle davon schwimmen. Entrechtet, versklavt, verachtet, kein Besitz, alles aus. Er fällt auf die Knie und kommt in dieser ausweglosen Situation auf eine wahnwitzige Idee, nämlich um Schuldenaufschub zu bitten, obwohl jedem klar sein muss, dass er diese Summe nie wird wieder beibringen können. Schon gar nicht, wenn er versklavt ist. Und der König? Er reagiert auf unfassbare Weise und erlässt ihm all seine Schuld. Kein Aufschub, sondern vollkommener Schuldenerlass. Und sein Vermögen, jedenfalls wird es uns nicht anders berichtet, darf er wohl auch behalten. Auch für einen König ist diese Summe kein Pappenstiel. Er muss sicherlich auch verzichten infolge des Schuldenerlasses, wenn eine große Provinz keine Steuern mehr bringt. Auch hier sehen wir eine Parallelität zur Bankenkrise. Der Staat muss riesige Schulden machen, um Löcher zu stopfen, die andere leichtfertig und sehenden Auges gerissen haben. Letztlich müssen es alle ausbaden. Aber der König ist dazu bereit. Er hat Mitleid und sieht die Not des Schuldners. Und was macht der begnadigte Schuldner? Er hat nichts Besseres zu tun, als sich den zweiten Schuldner zu greifen, der bei ihm in der Kreide stand, vollzieht an ihm die Strafe, die er selbst mehr als verdient hätte. Dieser zweite Mann wird als Mitknecht bezeichnet, war also auch wahrscheinlich ein hoher Beamter des Königs. Er hatte nur 100 Denare Schulden, das heißt etwa einen Dritteljahreslohn, also vielleicht 10.000 Euro in heutigem Geld. So ähnlich wie bei unserer Familie Meier, die mit wenigen 1.000 Euro im Zahlungsverzug war und der man trotzdem das Haus wegnahm. Es handelt sich bei diesen 100 Denaren nur um den millionsten Teil der erlassenen Schuld des Scheichsknechts. Muss ich natürlich auch als Bruch darstellen. Also einen unfassbar kleinen Anteil dessen, was er selbst erlassen bekommen hat. Trotzdem hat er kein Mitleid. Er würgt seinen kleinen Schuldner sogar und lässt ihn in den Schuldturm werfen, damit er auf Obolus und Drachme, heute würden wir vielleicht sagen Heller und Pfennig, alles bezahlt. In unserem Beispiel setzt Direktor Müller die Meyers auf die Straße, obwohl seine Bank vom Staat, also auch von den Meyers, vor der Insolvenz gerettet worden war. Eine schreiende Ungerechtigkeit. Die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen. Undank ist der Welt Lohn. Ihr kennt alle diese gängigen Sprichworte. Es ist empörend. Da kann man sich zu Recht aufregen. Zum Glück endet das Gleichnis im Gegensatz zu unserer Bankengeschichte hier nicht. Der König ist außer Sicht vor Wut. Er war über alle Maßen großzügig und dieser treulose Beamte hat es scheinbar sofort vergessen. Er handelt, als ob er das Recht hätte, sich anderen gegenüber als Richter aufzuspielen, obwohl er selbst nur ein Begnadigter ist. Nun erhält er seine gerechte Strafe, die jetzt noch härter ausfällt als vorher. Er soll gefoltert werden, bis er alles bezahlt hat, hier unten rechts etwas martialisch dargestellt. Da er das nicht kann, wird er bis an sein Lebensende Qualen leiden müssen. Das geschieht ihm nun wirklich zurecht. Wir sind richtig erleichtert, dass es so ausgeht, oder nicht? So ging es mit Sicherheit auch den Jüngern, aber dann der Nachsatz. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn er nicht an jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Ach so, das war gar nicht nur an Bankdirektoren, Minister und Pharisäer gerichtet. Das gilt auch für uns. Ich kann mir das Erschrecken der Jünger lebhaft vorstellen. Wie sollten wir denn jemals solch große Schuld aufhäufen? Wir sind doch eher wie der kleine Schuldner, vom Leben gebeutelt, ohne großen Reichtum und Macht. Nein, ihr seid alle wie dieser erste Knecht, wenn ihr so handelt wie er. Was meint Jesus damit? Um das zu beantworten, möchte ich noch ein bisschen weiter ausholen. Durch die Sünde sind wir Großschuldner Gottes. Unsere Schuld verdient den Tod. Unsere Sünde besteht darin, dass wir Menschen uns von unserem Schöpfer abgewendet haben und seine Liebe zurückweisen. Gott hat diese Liebe sozusagen als Anfangsbestand auf unser Lebenskonto gebucht und wir haben sie als wertlos abgeschrieben, wie man dies mit einer alten, nicht mehr funktionstüchtigen Maschine macht. Diese Liebe ist unendlich groß und deren Zurückweisung demzufolge eine unendlich große Schuld. Wir können sie nicht abarbeiten, egal wie sehr wir uns darum bemühen. Wir können Gott nicht durch eigene Werke mit uns versöhnen. Das werden wir nie schaffen, wissen wir alle. Diese Schuld ist untilgbar für uns. Wir sind geistlich insolvent, also zahlungsunfähig, und brauchen einen göttlichen Rettungsfonds. Wie hat Martin Luther geackert und sich selbst gequält, um diese Schuld abzutragen, abzuarbeiten? Wie sehr hat es ihn gepeinigt, auch nicht eine Denare selbst zahlen zu können? Und wie sehr war er erleichtert, als er feststellte, dass Gott das von ihm auch gar nicht verlangt? Den Rettungsfonds hat Gott mit dem Opfertod seines Sohnes Jesus Christus angelegt. Er will für uns bezahlen, egal wie groß die Schuld ist. Wir müssen nur den Antrag auf Schuldenübernahme stellen. Er wird uns gewährt. Wie auch beim Bankenrettungsfonds sind dafür allerdings Voraussetzungen zu erfüllen. Dort sind es Richtlinien für vernünftiges, künftiges Wirtschaften. Hier ist es die Annahme des Herrn Jesus als meinen persönlichen Retter. Aber auch, wie gesagt, dort gibt es Voraussetzungen. Erstens, ich muss meinen Bankrott rechtzeitig eingestehen und nicht weiterhin so tun, als würde alles oder aus eigener Kraft wieder gut. Ein Unternehmen sollte auch nicht warten, bis es wirklich zahlungsunfähig ist, sondern rechtzeitig Insolvenz anmelden oder Hilfe beantragen. Dann besteht oft noch eine Chance, wieder auf die Beine zu kommen, wie man das jetzt bei General Motors versucht. Aus meiner Erfahrung ist dieser erste Schritt, zu verstehen, einzusehen, dass man Gott gegenüber eine unendliche Schuld hat, der schwierigste. Wenn ich mit Nichtchristen, zum Beispiel Kollegen in der Universität, darüber spreche, höre ich oft Folgendes. Das trifft mich nicht. Ich habe doch gar keine so große Schuld. Sicher war nicht alles richtig, was ich getan habe. Aber es ist doch keiner perfekt. Ich versuche anderen zu helfen, spende an Brot für die Welt und liebe meine Familie. Was will Gott eigentlich von mir? Ich weiß dann oft nichts anderes zu sagen, als dass Gott es aber anders sieht. Er hat uns geschaffen, er ist unser Herr, er gibt uns unendliche Liebe und wir wollen nichts von ihm wissen. Eine größere Missachtung und Beleidigung kann es nicht geben, eben eine unendlich große Schuld. Selbst wenn wir aus menschlicher Sicht ganz passabel leben oder sogar sehr vorbildlich. Mit der Schulderkenntnis konnte der Scheichsknecht unsere Geschichte eigentlich kein Problem haben. Aber vielleicht mit der Einsicht in seine Verantwortung, wie auch bei Dr. Müller, unserem Bankdirektor. Dem Scheichsknecht und auch dem Dr. Müller wurde schwarz auf weiß in den Büchern nachgewiesen, wie es ausschaut. So wird es den Menschen im jüngsten Gericht auch gehen, ob sie die Schuld eingesehen haben oder nicht. Zweitens, ich muss es wollen, dass Jesus meine Schuld bezahlt. Die Bibel spricht davon, dass wir ihn annehmen, in unser Herz aufnehmen sollen. Ökonomisch gesprochen, er wird unser Mehrheitseigner. Er hat von nun an weitgehende Verfügungsrechte über mein Leben. Ähnlich wie der Staat, der nach dem neuen Bankenenteignungsgesetz Mehrheitsanteile an den Banken übernehmen kann, um das zukünftige Wirtschaften lenken und überwachen zu können. Wer bezahlt, der darf auch bestimmen. Genauso erwartet Jesus, dass wir ihm weitreichenden Einfluss auf unser Leben einräumen, damit es mit uns besser werden kann. Man kann einen Bankrotteur schließlich nicht einfach weiterwurschteln lassen. Dabei kommt nichts heraus. Es muss jemand die Führung übernehmen, der es wirklich kann. Und wir sollten uns nicht dagegen wehren, denn er kann es viel besser. Der Scheichsknecht wollte sich zwar seine ganze Schuld abnehmen lassen, aber sich eben nicht ändern, obwohl ihm ganz klar sein musste, was der König von ihm erwartete. Drittens, ich muss ihm meine gesamte Lebensbilanz mit all ihren Fremdkapital, also Schuldpositionen, vollständig offenlegen und jeden einzelnen Posten an ihn übergeben. Ich darf keine Schattenbilanzen und versteckten Schulden übrig lassen, die mir später das Wirtschaften und Leben schwer machen. Geistlich gesprochen bedeutet dies, dass ich Jesus in jede Ecke meines Lebens hineinlassen muss. Ich muss all meine Schuld und Sünde vor ihm ausbreiten, damit er sie mit seinem Blut bezahlen kann. Jede verschwiegene Schuldposition birgt die Gefahr einer neuen Insolvenz. Aber auch verschwiegene Vermögenspositionen sind nicht in Ordnung. Schließlich könnten diese ja auch zur Schuldentilgung dienen. Der Scheichsknecht hat zwar alle seine Schulden eingebracht, aber nicht seine Forderungen an den Mitknecht. Davon ist jedenfalls keine Rede. Das hat er sich schön ausgedacht. Die Schulden alle los und mit einem kleinen Startvermögen neu anfangen. Das ist nicht nur unbarmherzig gegenüber dem Mitknecht, sondern auch ein offener Affront gegenüber dem Herrn. Damit kommen wir zur vierten Anforderung. Ich muss Jesu Opfer wertschätzen und kann nicht einfach so weitermachen wie bisher. Ich muss ihm den Einfluss in meinem Leben, den er durch den Ausgleich meiner Schuld verdient hat. Mich wundert es immer wieder, so wird es euch auch gehen, wie Banken Staatshilfe in Anspruch nehmen, aber gleichzeitig jeden Einfluss auf die Geschäftspolitik oder die Vergütung ihrer Manager vehement ablehnen. In diesen Tagen konnte man hören, dass der Chef der HSH Nordbank trotz Milliardenverlusten und mit Milliardenstaatshilfe einen Millionenbonus erhalten soll. Das ist ein Unding. Erst fahre ich den Karren in den Dreck, dann lasse ich andere bezahlen und schließlich hole ich mir noch eine Belohnung ab. So etwas ist unmoralisch und unvertretbar. Genauso handeln aber auch wir, wenn wir Jesus unseren Dreck wegmachen lassen und dann hinterher ohne Änderung unserer Einstellung und ohne etwas gelernt zu haben, immer wieder neuen Dreck machen. Sicher, damit das nicht falsch verstanden wird, Jesus vergibt immer wieder, trotz schuldhaften Handelns, aber es muss eine erkennbare Veränderung der Einstellung geben. Es muss uns klar sein, dass er für unsere Schuld gelitten hat und bei neuer Schuld immer wieder da leiden muss. Wir müssen uns bemühen, besser zu wirtschaften und aus Fehlern zu lernen. Ich glaube nicht, dass der Staat die Hypo Real Estate Bank noch einmal retten würde, wenn sie nach denselben Geschäftsprinzipien weiterarbeiten würde wie bisher. Natürlich werden immer wieder Fehler passieren. Wer nicht arbeitet, macht keine Fehler. Das ist nicht das Problem, aber es geht um das Bewusstsein und um das Bemühen, möglichst wenige Fehler zu machen und um das Bewusstsein, dass ein anderer darunter leidet. Der Scheichsknecht hat das nicht begriffen und die Gnade seines Herrn ganz und gar verspielt. Schließlich verlangt Gott auch, dass wir dasselbe für andere im Kleinen tun, was er für uns im Großen getan hat. Was aber macht der Scheichsknecht? Ihm wurde seine riesige Schuld komplett erlassen. Er musste nichts zurückzahlen. Was würden wir erwarten, dass er voller Freude durch die Straßen springt, den König lobt und ehrt, ein Fest mit seiner der Sklaverei entgangenen Familie feiert? Kurzum, er müsste ein neuer Mensch werden, dem alle Last genommen ist. Und was passiert wirklich? Er drangsaliert seinen Kollegen und vielleicht früheren Freund, anstatt ihm seine Schuld, die ein Millionstel der eigenen Schuld betrug, zu erlassen oder ihm wenigstens eine Zahlungsfrist zu geben. Stattdessen ergreift er den größtmöglichen Hammer, um seine Forderungen durchzusetzen. So sind wir doch nicht, oder doch? Nun, uns hat Gott unsere unendliche Schuld erlassen und wir tun uns oft schwer, unsere Mitchristen eine kleine Ungerechtigkeit oder ein unbedachtes Wort zu verzeihen. Wie oft ärgern wir uns übereinander und fühlen uns ungerecht behandelt. Vor allem, wenn unser Nächster immer wieder dasselbe macht, obwohl er weiß, dass es uns ärgert. Vielleicht genau deswegen vermuten wir. Muss ich das immer wieder vergeben oder muss er nicht endlich einmal damit aufhören? Vielleicht ist bei ihm ja geistlich irgendetwas nicht in Ordnung und er muss einmal zur Seelsorge. Bei euch ist das sicher anders, aber ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich mich über Dinge ärgere und bei irgendwelchem Kleinkram im Recht sehe. Wie ist es erst, wenn uns mal wirklich Unrecht geschieht? Vielleicht werden wir von einem anderen um Geld betrogen. Er verkauft uns minderwertige Ware, belügt uns, lässt sich in der Firma für etwas feiern, das wir gemacht haben, oder wir fühlen uns von ihm gemobbt. Und wie groß ist die Empörung, wenn wir feststellen, dass der andere auch noch ein Christ ist? Wir fühlen uns im Recht, unsere Bilanz gegenüber ihm ist positiv. Ich würde ihm ja schon vergeben, aber erstens muss er sich bei mir entschuldigen und zweitens hat es irgendwann auch ein Ende, wenn er mich immer wieder enttäuscht. Dieses Problem hatten auch schon die Jünger. Deswegen fragt Petrus am Beginn unseres Textes, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Hier sehen wir ein typisches Beispiel unter Geschwistern, wie wir es ja auch in der Gemeinde sind. Der kleine Racker bewirft seine größere Schwester mit Bauklötzchen und freut sich diebisch über deren Ärger. So sind wir von Jugend an, hinterhältig und schadenfroh. Und die arme Schwester, sie macht Striche und wartet darauf, bis sie endlich zurückschlagen darf. Er hat schon den großen Klotz in Greifweite. Vielleicht hat die Mutter gesagt, du musst ihn ermahnen. Nur wenn er gar nicht aufhört, darfst du dich wehren. Das fällt schwer. 7-mal ertragen, ohne schlagen. Puh. Warum nennt Petrus eigentlich die Zahl 7? Bei den Pharisäern und Schriftgelehrten galt die Vorgabe, dass man 3-mal vergeben sollte, während dies beim 4. Mal nicht mehr nötig sei. Petrus hat die Zahl 7 vielleicht genannt, weil es die göttliche Zahl der Vollkommenheit ist. Außerdem hat er sich sicher schon gedacht, dass Jesus nachgiebiger und großzügiger als die Pharisäer ist. 7-mal vergeben ist doch eigentlich wirklich genug, sollte man meinen. Irgendwann ist Schluss. Nein, sagt Jesus und stellt erst einmal eine Rechenaufgabe. 70 mal 7 mal. Wie viel ist das? Okay. Rechnerisch müsste man also 490 Mal vergeben. Aber dies ist sicherlich nicht gemeint. Jesus will seinen Jüngern sagen, dass sie immer und immer wieder vergeben müssen. Und selbst wenn der andere 7-mal an ein und demselben Tag an mir sündigt, so soll ich vergeben, wenn er zu mir kommt und um Verzeihung bittet, wie wir in Lukas 17 lesen können. Immer und immer wieder. Vielleicht selbst, wenn es immer wieder dieselbe Sache ist. Vielleicht kennt ihr ja den Film Und täglich grüßt das Murmeltier. Hier muss der Hauptdarsteller ein und denselben Tag immer wieder erleben, bis er sich endlich gebessert hat und die Frau heiraten kann, die er liebt. So kommen wir uns auch oft vor, sowohl mit unseren eigenen Sünden, als auch mit dem Verhalten anderer. Gott erwartet, dass wir auch bei der 490. Wiederholung immer wieder dasselbe Richtige tun. Vergeben und um Vergebung bitten. Dadurch können wir nur besser werden und unserem Vorbild Jesus annähern. Müssen wir eigentlich auch vergeben, wenn der andere gar nicht um Verzeihung bittet? Auch dies ist aus meiner Sicht eindeutig geklärt. Schließlich sollen wir auch unseren Feinden vergeben und diese werden sicherlich nicht um Vergebung bitten. Wie wichtig Gott die Vergebung gegenüber anderen ist, wird in Lukas 6 deutlich, wo es heißt: Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Selbst wenn es scheinbar etwas zu richten gibt, sollen wir es nicht tun. Also selbst bei offensichtlichem Unrecht nicht. Wir können dabei nur verlieren, da unsere Schuld Gott gegenüber viel größer ist als das, was der andere gegenüber uns getan haben könnte. Und wir uns selbst zum Gericht richten. Hier wird daher die Reihenfolge gegenüber unserem Gleichnis noch umgedreht. Wir sollen nicht nur vergeben, weil wir Vergebung empfangen haben, sondern wir sollen vergeben, damit wir weiterhin Vergebung empfangen können. Wenn wir immer wieder zu Gott kommen, um Vergebung zu erbitten, dann müssen wir ihm auch beweisen, dass wir selbst bereit zur Vergebung sind. Wenn wir dies nicht sind, ist es offensichtlich, dass wir den neuen Geist der Liebe nicht wirklich verinnerlicht haben. Dann wird Gott uns irgendwann auch nicht mehr vergeben können. Manche Ausleger stören sich daran, dass dieser Vers ebenso wie die Rücknahme der Entschuldung in unserem Gleichnis darauf hindeutet, dass Gott die Errettung widerrufen kann. Wir sind doch durch unsere Bekehrung ein für alle Mal gerettet. Das stimmt sicher, aber uneinsichtige Hartherzigkeit gegenüber anderen zeigt nun einmal, dass wir diese Erlösung nicht richtig verstanden haben und sie nicht wirklich wertschätzen. Unbarmherzigkeit gegenüber anderen passt nicht zu einem erlösten Christen. Es stimmt dann einfach etwas nicht. Gehe ich dagegen nicht an, werde ich mich auf Dauer Stück für Stück von Gott entfernen, meinen Charakter nicht nach Jesu Vorbild formen lassen, sondern ein selbstgerechter Mensch werden, der irgendwann meint, keine Vergebung mehr zu brauchen. Letztendlich kann die Folge sein, dass ich vom echten Glauben abkomme. Nicht ohne Grund formuliert Jesus im Vaterunser: Vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. An unserem Umgang miteinander kann Gott erkennen, wie es um uns wirklich steht. Vergeben und Vergebung erhalten sind untrennbar miteinander verbunden. Und nicht nur Gott soll an unserem Umgang mit unseren Glaubensgeschwistern erkennen, wes Geistes Kind wir sind, sondern vor allem auch die Nichtchristen. So lesen wir in Johannes 13, Vers 35: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn wir daran denken, dann sollte uns klar werden, dass es viel wichtiger ist, Frieden untereinander zu halten und einander innig zu lieben, als jede Streitfrage inhaltlich richtig gelöst zu haben. Wenn wir unsere große Schuld gegenüber Gott vor Augen haben und an sein unfassbares Geschenk des völligen Schuldenerlasses denken, dann sollten viele unserer Probleme und Meinungsverschiedenheiten weit in den Hintergrund rücken. Amen.